Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, wir freuen uns sehr, Sie zu einer weiteren Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen und nicht nur im Allgemeinen, sondern mit einem besonderen diagnostischen Verfahren, nämlich auch der Bedeutung von Ultraschall zum Therapiemonitoring, zum Ansprechen, zur Diagnostik. Und wenn man dieses Thema in Deutschland besprechen will, dann muss man natürlich mit Thorsten Kuchacik sprechen, der dafür steht in Deutschland. Thorsten Kuchacik ist seit 2007 Direktor der Klinik für allgemeine innere Medizin, Gastroenterologie und auch Pneumonologie am Klinikum in Lüneburg. Und was ganz wichtig ist zu sagen, dass Thorsten Kuchacik unser Präsident-elect für unsere gastroenterologische viszeralmedizinischen Kongress ist. Er wird den Kongress im Jahr 2027 für uns alle gestalten, worauf wir uns schon sehr freuen. Aber erstmal, Thorsten, vielen Dank, dass du Zeit hast und dass wir heute gemeinsam plaudern dürfen.
Ja, lieber Heiner, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung und für die netten einführenden Worte. Schön, dass wir zusammen sprechen können zu dem wichtigen Thema.
Ja, ein wirklich wichtiges Thema, was ja uns ein Kernthema für uns alle in der Gastroenterologie ist. Ich habe das eben schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht kannst du ganz vorweg einmal sagen, so die Historie des Ultraschalls und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Jetzt haben ja wir viele unserer Ausbildung, wir haben alle unsere abdominelle Sonographie gelernt. Die Leber findet jeder, die Milz findet auch jeder. Dieser Darm ist ja immer ganz viel Luft und ja, irgendwie ein bisschen Hyperämie und dicke Darmschlingen finden wir vielleicht noch. Und bei der Divertikulitis haben wir alle Erfahrung. Aber wie bist du dazu gekommen? Wie ist so das Standing der Ultraschalldiagnostik bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Erzähl mal ein bisschen, warum du eigentlich darauf gekommen bist.
Ja, also wenn man Luft sieht übrigens beim Ultraschall, dann ist man richtig. Dann ist der Darm nicht weit. Das ist immer ein gutes Zeichen. Also Darmultraschall, das ist ja kein neues Verfahren. Das ist ein altes Verfahren, das wir schon lange kennen und im gesamten Abdomen einsetzen. Und auch Darmultraschall gibt es seit den 80er Jahren, schon in den 90er Jahren. Und das hat tatsächlich so in den letzten Jahren so ein bisschen Renaissance erfahren, muss man sagen. Alle haben es, glaube ich, immer schon eingesetzt, eben auch in der Frühdiagnostik zur Aufdeckung von Komplikationen, von Abszessen, Fisteln und solchen Dingen oder überhaupt Aktivität zu sehen. Aber es hat deswegen so ein bisschen Renaissance erfahren, weil es eben doch einige Multicenter-Studien gegeben hat in den letzten Jahren. Einige davon eben hier auch in Deutschland, die eben gezeigt haben, dass man die Darmwand eben mit einfachen Parametern nicht einfach nur darstellen kann, sondern dass es ein idealer Verlaufsparameter ist. Dass wir also wirklich mit simplen Parametern wie Darmwanddicke und semi-quantitativen Vaskularisierungsparametern, Darmwandstratifizierung und inflammatorischem Fett die Erkrankung sehr gut charakterisieren können, sehr standardisiert eben auch darstellen können, sowohl den Crohn als auch die Colitis ulcerosa. Und dass wir über die Darmwanddicke und über die genannten Parametern eben eine sehr gute Verlaufsbeurteilung auch hinbekommen. Das heißt, wir können sehen, wie das Therapieansprechen ist. Und das ist das natürlich, was dann als Monitoring-Tool eben auch attraktiv macht.
Aber ja, zum Therapieansprechen können wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber was würdest du jetzt den Kollegen empfehlen? Ich habe jetzt einen Patienten, der eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Wie viel Zeit muss der verbringen mit dem Schall? Du hast gesagt, Darmwanddicke. Wo ist das? Muss ich jetzt bestimmte Lokalisationen mir angucken? Was sind die Grenzwerte? Also was ist so ein Baseline Ultraschall in der Diagnostik, wir fangen mal an mit einer klassischen Colitis.
Ja, also wenn der Patient mit einer Verdachtsdiagnose kommt, chronisch entzündliche Darmerkrankung, dann macht man so einen Basis-Ultraschall. Der braucht ein bisschen länger, weil man da einmal den kompletten Darm durchschallt. Das heißt, da würde ich so eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten eben rechnen, wenn man wirklich alle Parameter genau bestimmen will. Und dann geht man standardisiert vor, fängt im rechten oder im linken Unterbauch an, im Bereich des Rektum Sigmoid und schaltet sich dann weiter nach proximal, zum Colon Descendens, Colon Transversum, einmal den Colonrahmen bis zum terminalen Ilium und schwenkt dann durch den Dünndarm und hat dann eigentlich alle Lokalisationen die man eben haben möchte, einmal systematisch durchgescannt. Wenn man sich dann die Darmwand eben genauer anguckt, das macht man üblicherweise mit einem Konvex-Schallkopf, den man sonst eben auch einsetzt beim Abdomen-Ultraschall, und dann schwenkt man eigentlich über zu einem hochauflösenden Schallkopf, der eine höhere Schallfrequenz eben hat, so bis 8, 9 Megahertz, Linearschallkopf üblicherweise, und guckt sich dann die Darmwand genauer an und kann dann die Darmwanddicke messen. 3 Millimeter im Bereich des Kolons ist der Standard. Dann kann man die Vaskularisierung sich anschauen. Auch das sind standardisierte Parameter, eben einen CDS-Score ermitteln zwischen 0, 1, 2, 3, um zu sehen, wie stark ist der Darm durchblutet. Dann kann man gucken, kann man die Layer alle gut voneinander differenzieren.
Ganz kurz nochmal dieser Score. Kannst du dem, der das jetzt nicht täglich macht, wann ist es 1, wann ist es 2?
Das ist so ein alter Score. Der ist auch tatsächlich sogar in den 80er Jahren schon entwickelt worden. Ein bisschen modifiziert, der Limberg-Score, also auch in Deutschland entwickelt worden. Und den benutzen wir im Grunde immer noch mit leichten Modifikationen. Das heißt, fangen wir mal bei den Maximalen an. Da haben wir Gefäße, die in der Darmwand sind, langstreckige Gefäße, die ins Mesenterium ziehen. Das ist das Maximale, wenn es langstreckige Gefäße nur in der Darmwand sind, das ist ein Score von 2. Wenn es kurzstreckige Gefäße sind, ein Score von 1. Und eben gar keine Gefäße, dann 0. Wichtig ist, dass man, um eben auch die kleinen Gefäße in der Tiefe standardisiert zu messen, dass man sich die Velocity Range einmal eben einstellt auf 5 bis 7 Zentimeter pro Sekunde als standardisierte Messgröße, und damit kann man dann eben messen und gute und valide Ergebnisse eben auch kriegen. Das ist semi-quantitativ, aber dieser einfache Score hat sich eigentlich bewährt, muss man sagen. Ist besser als alle Kontrastmittel, Sonografie-Scores und so weiter, die man auch anwenden könnte.
Und spielt in der Primärdiagnostik, wenn ich jetzt Gefäße mir angucke, dann kann ich doch Kontrastmittel spritzen. Hilft mir das? Bringt das noch irgendwelche zusätzlichen Informationen?
Also in der klinischen Praxis nein, muss man sagen. Zumindest nicht in der standardisierten Beurteilung der Darmwand. Und das hängt damit zusammen, dass einfach die Messgrößen sehr variabel sind von Gerät zu Gerät. Sehr davon abhängt, wo man die Region of Interest setzt. Das ist ein bisschen anders als bei der Leber. Wo der Kontrastmittel-Ultraschall tatsächlich sehr hilft, ist in der Abgrenzung einer Phlegmone von einem Abszess. Das kann man innerhalb von 15 Sekunden hervorragend differenzieren durch wenige Milliliter Sonovö. Und da sieht man ein Schwarz-Weiß-Bild. Aber eigentlich nur das ist die eigentliche und die einzige klinische Indikation.
Und korrelieren jetzt diese Inflammationsparameter, die ich mit dem Ultraschall bestimme, 1:1 mit Endoskopie, mit Kalprotektin-Level, mit anderen Blut-CRP-Leukozyten und auch mit der Symptomatik der Patienten? Oder ist das jetzt noch ein weiterer Parameter, wo ich jetzt noch mehr Graubereiche habe und am Ende verwirrt bin?
Ja, ist eine gute Frage. Sie korrelieren ganz gut, aber sie korrelieren auch nicht 1:1. Können sie eigentlich auch nicht, weil man sich andere Dinge ja anschaut. Wenn wir eine Endoskopie machen, dann schauen wir eben nur auf die Tapete, also auf die Mucosa. Und hier schauen wir uns eben die gesamte Darmwand an. Und das kann durchaus differieren. Also wir können abgeheilte endoskopische Mucosa haben und trotzdem transmorale Inflammation beim Morbus Crohn. Das ist eben der große Vorteil dieser Methode, dass wir quasi hinter die Tapete schauen können und sehen können, was in der gesamten Darmwand passiert. Das gleiche gilt für Kalprotektin, also eine 100-prozentige Korrelation haben wir eben nicht. Wir haben eine gute Korrelation, aber eben keine exzellente.
Dann ist ja immer die nächste Frage, Vergleich mit anderen Bildgebungen. Ich meine, wir Deutschen haben selber die Schaltköpfe in der Hand. Die Amerikaner wissen ja nicht mehr, wie ein Ultraschallgerät aussieht, die Gastroenterologen, und machen dann Ganzkörper-MRTs im Tagesprofil. Ja. Und wie sind denn die Daten im Vergleich zu den anderen Bildgebungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Amerikaner machen es übrigens auch jetzt mittlerweile. Die sind da voll auf den Zug aufgesprungen und die wollen jetzt alle auch Darmultraschall lernen und lernen es auch. Aber die Korrelation, das war die Frage, die ist ja gut. Wir schauen ja auch genau das Gleiche an, muss man sagen. Und haben früher unterschiedliche Nomenklaturen benutzt. Mittlerweile ist das auch standardisiert. Also wir sind auch in der Terminologie, haben wir uns sehr angenähert und können natürlich das, was wir mit dem Ultraschall sehen, auch mit dem MRT sehen. Wir können es auch mit dem CT sehen. Aber natürlich hat der Darmultraschall Riesenvorteile. Erstmal ist es viel günstiger, ist viel schneller verfügbar. Wir haben viel schneller das Ergebnis. Die Patienten lieben es natürlich. Es macht keine Röntgenstrahlen und wir müssen nicht ein halbes Jahr auf den Termin warten. Also da gibt es viele, viele Vorteile natürlich, die der Darmultraschall liefert. Und große Studien haben eben gezeigt, dass die Vergleichbarkeit und die Korrelation zwischen den Verfahren eben gegeben ist.
Und jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, ein ganz wichtiger Punkt ist jetzt Therapie ansprechen. Vielleicht kannst du auch, ihr habt ja einige Studien dazu auch publiziert, auch hochrangig publiziert. Vielleicht kannst du da dir die wichtigsten nochmal kurz hier vorstellen. Und was heißt das jetzt wieder für das Monitoring von Patienten im klinischen Alltag? Aber erstmal, was habt ihr gemacht eigentlich in eurem Multicenter-Studien?
Wir haben uns einfach angeguckt, was passiert, wenn man Patienten, die einen Crohn haben, wir haben beim Crohn angefangen, wir zu dem Zeitpunkt noch dachten, wir können das eigentlich nur vernünftig für den Crohn auswerten und sehen, was passiert mit der Darmwand eigentlich, wenn wir das im Ultraschall uns anschauen, was eben das Biologikum im Körper eben macht. Und wir haben das mit unterschiedlichen Therapien gemacht als Multicenter-Studie und haben eben einfache Parameter, die ich genannt habe, eben gemessen und dann erstmal nach 12 Monaten geguckt und hatten dann aber frühere Zeitpunkte auch schon mit dabei. Und wir haben gesehen, dass wir eben eine Normalisierung der Darmwanddicke bei einem Großteil der Patienten eben erreichen konnten, was auch mit Kliniken noch Endoskopie und so weiter korrelierte. Aber was wir eben gesehen haben, war, dass wir zu dem ersten Zeitpunkt, den wir gemessen haben, in der großen Multicenter-Studie, in der TRUST-CD, also Crohn-Studie, dass wir nach 3 Monaten eben schon dieses gleiche Therapieansprechen eigentlich hatten, wie nach 12 Monaten. Und da haben wir gesehen, das ist ein viel früherer Zeitpunkt, zu dem wir messen können. Und dann haben wir in der nächsten Studie, da haben wir das in einer randomisierten Studie, auch unter Central Reading, eben also objektiviert nochmal überprüft, wie sieht das unter der Therapie mit Ustekinumab aus. Und da haben wir gesehen, dass ein Großteil der Patienten nach 4 Wochen eben schon hier ein sehr deutliches Ansprechen hatte. Das heißt also, zu Zeitpunkten, an denen wir früher uns Therapieansprechen eigentlich nie angeschaut haben.
Und korreliert dieses sonografische Ansprechen gut mit der klinischen, mit dem klinischen Ansprechen?
Ja, es korreliert tatsächlich gut mit der Klinik. Also da gibt es eine sehr gute Korrelation. Beim Crohn haben wir es eben zuerst gemacht. Mhm. Und wir haben noch andere interessante Dinge festgestellt, nämlich dass der Crohn im Bereich des Dünndarms ganz anders anspricht als im Bereich des Kolons. Also wir haben ein exzellentes Ansprechen im Bereich des Kolons, aber ein schlechtes Ansprechen im Bereich des Iliums. Und was nochmal darauf hindeutet, dass wir wahrscheinlich eben eine ganz unterschiedliche Immunologie eben auch haben und eine viel ausgeprägtere Fibrosierung im Bereich des terminalen Iliums und deswegen da auch schlechtere Ansprechraten eben sehen. Was wiederum auch mit klinischen Erfahrungen korreliert. Wir wissen ja, dass das eben doch Patienten sind, die wir mit dem einen und dem nächsten Biologikum behandeln und irgendwann landen sie dann doch beim Chirurgen und müssen iliozäkal resiziert werden.
Und bei der Colitis funktioniert es auch und kann ich da vielleicht auch, sag mal, segmentale Unterschiede im Ansprechen sehen bei einer Pankolitis, ob ich dann Aszendenz versus Deszendenz, so spricht so ein Darm immer gleich an oder
gibt es Unterschiede? Genau, ja. Das war das nächste, was wir uns angeschaut haben und haben gesehen, dass Patienten, die eine moderate bis schwere Colitis haben, auch alle eine Darmwandverdickung haben. Das haben wir früher nie so vermutet. Wir sind ja nach Lehrbuchwissen, denken wir immer, das ist eine mukosale Entzündung und dahinter passiert nichts und nur die Mukosa, die ist einfach zu dünn, um so sonografisch darzustellen. Das ist aber Unsinn, wenn wir eine mittelgradige und höhere Aktivität haben, dann sehen wir auch eine Darmwandverdickung. Und können erstmal sehen, wo ist die Lokalisation? Ist das eine Pankolitis oder ist das nur eine Linksseitenkolitis oder wo ist die Entzündung eben am meisten ausgeprägt? Und bei der Colitis haben wir das Ansprechen noch viel früher. Das heißt, hier können wir schon in der ersten Studie, die wir durchgeführt haben, das war die TRUST-UC-Studie, da haben wir gesehen, dass nach 2 Wochen eigentlich beim Großteil der Patienten schon das passierte, was wir dann nach 3 Monaten gemessen haben. Und mittlerweile gucken wir nach noch früheren Zeitpunkten und wir sehen, dass selbst unter einer Cortisontherapie nach 24 bis 48 Stunden, wenn wir eine fulminante Colitis uns anschauen, die ein Ansprechen zeigt, dann sehen wir nach so kurzer Zeit eben auch schon einen Response, also früher als jeder Biomarker, als jeder andere Marker.
Würdest du denn sagen, ich sehe es ja spektakulär, wenn man das so früh sieht, dass man dann eine personalisierte Therapie basierend auf Ultraschallbildern umsetzt, sei es in der Akutphase. Ich gebe jetzt meine Steroide, um den akuten Schub zu durchbrechen. Und dann ist ja die Frage, das klappt nicht. Soll ich jetzt früh, was weiß ich, mit dem Jack reingehen oder nicht? Dass du sagst, Mensch, das basiere ich letztlich am Ende auf dem Ultraschallansprechen und das Gleiche dann auch im späteren Verlauf, wenn ich, was ich, Biologikum X einsetze und die Patienten sind ja mal ungeduldig, habe ich wirklich mein Ansprechen, da muss man ja klinisch immer abwarten, bis wirklich was da ist, dass ich da früheres Signal habe, um gegebenenfalls Therapien anzupassen, also in beiden Settings, akut, ganz früh und ein bisschen später im Rahmen der Therapie?
Absolut, ganz wichtiger Punkt und tatsächlich setzen wir das mittlerweile in der Klinik so ein, wenn wir einen Patienten haben, der stationär kommt mit einer schweren fulminanten Colitis, wo wir dann Steroide oder Cyclosporin oder dann Anti-TNF geben, dann machen wir das in der Anfangsphase sogar in kurzen aufeinanderfolgenden Tagen, um zu sehen, sehen wir eine Aggravierung der Entzündung, also nimmt die Darmwanddicke zu oder nimmt sie ab. Wenn wir keinen Abnehmen der Darmwanddicke sehen, dann ist das ein prognostisch schlechtes Zeichen. Auch dazu gibt es mittlerweile schon gute Studien, auch randomisierte Studien, die zeigen, dass man auch so personalisiert tatsächlich den Ultraschall einsetzen kann, um die Therapiesteuerung mit zu begleiten. Es ist nicht der einzige Parameter. Also es ist so eine Diagnostik, ist ja immer so ein bisschen Mosaikstein aus Klinik und Biomarkern und aber eben auch Ultraschall. Und wir wollen den Ultraschall, den Darmultraschall eigentlich nicht mehr wegdenken eben aus der Therapie, weil er uns so hilft zu sehen, wie spricht die Therapie objektiv eigentlich an.
Jetzt hat mich Thorsten Koratziker überzeugt. Also es ist ein einfaches Verfahren, was eine gastroenterologische Kernkompetenz ist, die therapeutische Konsequenzen hat und damit dem Patienten wirklich was Gutes tut. Wie lerne ich das denn? Wo lerne ich das denn? Gibt es da Qualitätskurse? Gucke ich mir YouTube-Videos von Thorsten Koratzik an? Reicht das? Wie ist da die Vision und der aktuelle Standard in Lüneburg und darüber hinaus?
Wir haben das ja leider noch nicht im Curriculum drin. Wir lernen ja alle Bauchultraschall und gucken da aber immer geflissentlich natürlich über den Darm hinweg, eben weil da viel Luft ist. Und Luft meiden wir ja eigentlich, obwohl es eigentlich genau die Stelle ist, wo wir hingucken müssten. Man kann das relativ leicht lernen, muss man sagen. Gerade diese standardisierten Parameter sind einfach zu lernen. Und natürlich gibt es Degum-Kurse, die das machen. Wir haben vor 7, 8 Jahren die IBUS-Gruppe gegründet. IBUS steht für International Bowel Ultrasonography und haben hier ein Curriculum entwickelt, was aus 3 Säulen eigentlich besteht. Aus einem theoretischen Teil, der über 3, 4 Tage geht, und dann gibt es einen praktischen Teil. Das ist das Praktikum, wenn man quasi so über 0 startet. Das ist Praktikum über 4 Wochen und dann gibt es einen Abschlusskurs und dann hat man ein Zertifikat. Das ist für diejenigen gedacht, die noch überhaupt keine Ultraschallerfahrung haben. Und tatsächlich kann man mit dem Curriculum, wenn man dieses Zertifikat hat, eben auch eine Kompetenz nachweisen. Das haben wir überprüft. Und das ist mittlerweile ein international durchgeführtes Curriculum. Und das hat Ultraschall unter anderem eben auch jetzt nach Amerika gebracht. Die sind da, wie gesagt, völlig heiß drauf auf diese Kurse und versuchen das alle zu lernen. Und mittlerweile haben wir in 75 Ländern ist da die IBUS-Gruppe eben aktiv, um dann den Darmultraschall da auszubilden. In Deutschland ist die Situation ja ein bisschen anders. Wir können ja alle Bauchultraschall und jeder, der Bauchultraschall kennt, glaubt auch von sich, dass er eben Darmultraschall kann. Und das kann man auch schnell lernen, aber man muss sich doch so ein bisschen an die Standards eben gewöhnen. Und um eine gute Messung zu machen, braucht man eben standardisierte Messungen. Und das sollte man sich eben einmal anschauen. Deswegen bieten wir mittlerweile so einen Crashkurs quasi an. Der geht nur über einen Tag für diejenigen, die Erfahrung haben. Die kommen dann zu so einem IBUS-XP-Kurs, so nennt sich der, bei dem dann eben nochmal so die Techniken nochmal theoretisch einmal durchgegangen werden, wo man den ganzen Tag dann eben auch nochmal schallt unter kontrollierten Bedingungen, Patienten oder auch gesunde Probanden. Und am Ende findet dann eine Kompetenzprüfung statt, wo man dann in einer Viertelstunde einen Patienten, den man eben vorher nie gesehen hat, einmal durchschallen muss und dann eben geschaut wird, erfüllt das eben alle Kriterien. Also über so einen Kurs kann man die Kompetenz nochmal auffrischen und nochmal sich den aktuellen internationalen Standards eben so ein bisschen anpassen.
Was ist denn dein Wunsch, wie es die Ausbildung angeht, wie es weitergeht und auch die Umsetzung in der Klinik? Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendeine Klinik leite, habe eine engagierte Oberärztin, einen engagierten Oberarzt, den schicke ich nach Lüneburg zum Kurs und dann hat er ein Qualitätskriterium erfüllt und kann mir bei Patienten mit akuten Schüben helfen. Aber draußen in der Praxis, jetzt da irgendwie 20 Minuten auf den Bauch drum zu drücken, wenn ich eigentlich in der Zeit eine Colo machen könnte, richtig vergütet wird es mir auch nicht.
Das ist genau der kritische Punkt, den du da ansprichst natürlich. Also diese 20 Minuten, die beziehen sich auf die Initialdiagnostik. Völlig neuer Patient, ja, den man noch nie gesehen hat. Wenn man Point-of-Care-Ultraschall macht, das heißt so ein Ultraschall, um zu sehen, wie ist das Ansprechen, ja oder nein, bei einer akuten Colitis oder bei einer Ilitis Terminalis, das dauert nicht länger als 5 Minuten. Weil dann weiß man, wo man hingucken muss. Ja, beim Crohn, der Phänotyp, der ist ja stabil. Einmal Terminales Ileum ist eigentlich immer Terminales Ileum und dann reicht es auch, wenn man da hinguckt. Bei der Colitis weiß man auch, wo man hingucken muss. Da muss man eigentlich nur auf Sigma schauen oder sich die Ausdehnung anschauen. Das dauert nicht länger als 5 Minuten. Das heißt, die Zeit ist nicht das Problem, aber die angesprochene Refinanzierung, das ist schon ein Problem. Ja, und dass man da nur 11 € für kriegt, das haut natürlich keinen vom Hocker. In den meisten Ländern wird das mittlerweile völlig anders vergütet. Und wenn ich dir jetzt sage, dass in Amerika 4-stellige Beträge für einen Darmultraschall abgerufen werden, da kann man da richtig Geld mit verdienen. Das heißt, da gibt es mittlerweile auch Ultraschaller schon, die eben nichts anderes machen, nur Gastroenterologen, die eben nur Darmultraschall machen, bei CD-Patienten, großen CD-Zentren und damit ihr Gehalt verdienen und auch die Geschäftsführer da zufriedenstellen.
Aber für mich ist es jetzt so, die USA ist ein anderer Punkt, aber auch in Deutschland, wenn ich das von dir jetzt höre, dass ich in 5 Minuten ein Ansprechen einer Therapie beurteilen kann, dann kann mir das ja auch im klinischen Alltag wirklich helfen und so einen Patienten zielgerichteter, vernünftiger führen, was mir am Ende ja auch Zeit und Geld spart wiederum. Also ist das doch eigentlich ein Standard, den man sich nicht mehr wegwünschen möchte.
Klinisch ist es ein Standard, den man sich nicht wegwünschen möchte und das machen auch viele. Hm. In vielen Praxen wird es durchgeführt, unabhängig davon, wie die Refinanzierung ist. Aber es gibt auch viele Praxen, die es eben noch nicht machen und wo eben der Schwerpunkt immer noch auf der Spiegelung liegt. Hm. Die natürlich nicht jetzt völlig verschwindet durch den Darmultraschall, die aber in ihrer Frequenz, was das Therapieansprechen angeht, deutlich zurückgegangen ist und zurückgehen wird, weil wir das mittlerweile in den Leitlinien auch formuliert haben, in den deutschen, in den internationalen Leitlinien, dass der Ultraschall eben ein Standard ist, der in vielen Fällen eben völlig ausreicht und auch sogar mehr und bessere Informationen liefert als die Endoskopie.
Wie geht's denn weiter? Habt ihr jetzt schon in allen Studien alle Fragen beantwortet? Therapieansprechen, Diagnostik, Crohn, Colitis? Oder gibt's noch offene, spannende Fragen, an denen ihr gerade arbeitet?
Oh, es gibt ganz viele Fragen. Also wir wollen es natürlich, dass auch die Regulationsbehörden es mit in die Studien eben reinnehmen, dass es ein primärer Endpunkt von Studien wird. Und soweit sind wir noch nicht. Wir haben es als sekundären Endpunkt. Mhm. Wir machen mittlerweile so ein Central Reading über Alimentiv. Das heißt, bei vielen Studien, die jetzt anlaufen, Crohn, Colitis, da läuft der Ultraschall eben parallel mit. Und dann wird es eben hoffentlich irgendwann auch ein primärer Endpunkt werden. Das ist noch ein kleiner Weg dahin. Und dazu müssen noch einige Dinge verbessert werden. Mhm. Es gibt die Fragen, wie gut ist da wirklich der prädiktive Wert auch langfristig der Ultraschallergebnisse, die wir da kriegen. Das heißt, wie können wir es in der Langzeittherapiesteuerung einsetzen? Da gibt es noch viele offene Studien, die aktuell laufen. Eine wesentliche Frage ist, brauchen wir wirklich diese großen Geräte, die wir momentan haben? Oder können wir das nicht auch mit kleinen Handheld-Geräten machen? Mhm. Auch da gibt es mittlerweile faszinierende Entwicklungen und das wünschen wir uns natürlich, dass wir kleine Handheld-Geräte haben, die wir dann zum Beispiel auch nicht nur in der Praxis, sondern auch in Studien einsetzen können, wo automatisiert die Befunde hochgeladen werden und so weiter. Das sind Dinge, an denen wir arbeiten.
Und die letzte Frage ist natürlich immer KI. Ist da bei euch auch viel unterwegs, dass ich nicht mehr gucken muss, sind da 2 Gefäße, 1 Gefäß, ist das jetzt dick oder ist das nicht dünn, dass mir die KI sagt, wie das richtig einzuschätzen ist?
Genau. Ja, da arbeiten wir natürlich auch dran. Das wäre natürlich ideal, dass der Patient dann selber sich so ein Handheld-Gerät nur noch auf den Bauch hält und die KI dann sagt, jetzt das Biologikum muss jetzt statt alle 2 Wochen irgendwie nur jede Woche gegeben werden oder wie auch immer. Soweit sind wir noch nicht. Es ist auch nicht ganz so simpel, KI bei Darmultraschall, aber natürlich laufen da auch schon Projekte, um zu evaluieren, wie gut ist das in der Erkennung, in der Detektion und so weiter. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Da sind die Endoskopiker schon weiter, aber in die Richtung geht's natürlich. Mhm. Ein Thema ist natürlich auch das Rektum. Das Rektum ist ja so ein bisschen Blackbox im Ultraschall, das kann man nur durch die Blase eben sehen. Aber der transperineale Ultraschall ist eigentlich auch nichts Neues. Gibt's auch schon beim perianalen Crohn Daten vor 20 Jahren, die da ermittelt wurden. Aber mittlerweile wissen wir, dass das auch bei der Colitis ulcerosa ein hervorragendes Tool ist, um eine Proktitis eben zu evaluieren. Also in die Richtung arbeiten wir weiter.
Thorsten, super. Vielen Dank erstmal. Total spannendes Thema mit einer hohen Praxisrelevanz für uns alle. Also wir können alle dankbar sein. Ich bin sicher, dass bei dem Kongress der Viszeralmedizin im Jahre 2027 das auch ein Thema sein wird, was ausreichend gewürdigt werden wird. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Dann auch gar nicht weit weg von Lüneburg. Der wird nämlich wieder in Hamburg stattfinden, der 2027er Kongress. Vielen Dank an Thorsten Kucharczyk. Ich habe wieder viel gelernt heute, dass der Ultraschall eigentlich Standard sein sollte bei jedem Patienten mit einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung, unabhängig, ob es nun Crohn oder eine Colitis ist. Er ist letztlich sehr gut standardisiert. Es gibt klare Algorithmen. Wir können den alle lernen. Das ist nicht super kompliziert. Und am wichtigsten natürlich, dass ein Therapieansprechen extrem zeitnah damit zu monitoren ist und das aus dem klinischen Alltag eigentlich nicht mehr weggedacht werden sollte. Die Rahmenbedingungen haben wir auch besprochen und auch, dass es spannende Zukunftsvisionen gibt. Thorsten, nochmal vielen Dank, hat total Spaß gemacht. Viele Grüße nach Lüneburg.
Ja, vielen Dank, hat mir auch viel Spaß gemacht und schön, dass wir zu dem Thema uns immer austauschen konnten.
Super, und liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, bleiben Sie uns wie immer gewogen. Schicken Sie uns Feedback, schicken Sie uns Anregungen für Themen und Ihnen weiterhin eine gute Zeit und hören Sie wieder bei uns rein. Tschüss!
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.